Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Lena Sterz. Warum Studierende in Deutschland nur noch selten auf die Straße gehen, warum Vorlesen manchmal wichtiger ist als Mathe und wie eine künstliche Intelligenz bald das Studium einfacher machen wird, das versuchen wir heute in dieser Sendung zu klären. Da fliegen Flaschen. Es brennt. Polizisten stürmen den Universitätscampus. Das klingt nicht so gut. In Hongkong sind aktuell viele Studierende auf der Straße und sie scheuen sich auch nicht vor Gewalt. Auch in Chile protestieren Studierende, in Griechenland, in den USA. Die Liste ist noch länger und die Gründe sind unterschiedlich. Und zum Glück werden die Proteste nicht überall mit Gewalt zurückgedrängt, wie aktuell in Hongkong. Der Weltstudententag steht an und da wollen wir von Campus und Karriere wissen, warum gibt es aktuell, abgesehen von der Bewegung Students for Future, in Deutschland nur wenige Studierende, die auf die Straße gehen? Und wenn doch, wofür würden sie auf die Straße gehen? Darüber habe ich mit Sebastian Zachau gesprochen. Er studiert Geschichte in Bonn und vertritt die Interessen von Studierenden im Vorstand des Freien Zusammenschlusses der Studentinnenschaften. Und an ihn geht die Frage, warum gehen in Deutschland aktuell nur wenige Studierende auf die Straße?
Ja, wie Sie richtig erwähnt haben, stimmt diese Einschätzung nur mit der Einschränkung, dass man eben Students for Future da rausnimmt, wo nämlich schon ein erheblicher studentischer Anteil auch existiert, auch wenn Fridays for Future eben vor allem eine Schulstreikbewegung ist. Und gleichzeitig, es gibt immer mal wieder kleinere Proteste, aber grundsätzlich würde ich Ihrer Einschätzung natürlich trotzdem zustimmen. Es gab in der Vergangenheit deutlich größere studentische Proteste, insbesondere wenn man an die Einführung bzw. Abschaffung von Studiengebühren denkt, dann ist das natürlich häufig ein deutlich größeres Thema.
Mit welchen Dingen sind denn Studierende beschäftigt, dass sie es nicht schaffen oder nicht wollen, dass sie auf die Straße gehen?
Im Zuge der Bologna-Reform haben Studierende einfach ein deutlich höheres Arbeitspensum und gerade der Druck, der ausgeübt wird, eben auch in Regelstudienzeit das Studium abzuschließen, dieser Druck wird insbesondere eben ausgeübt dadurch, dass BAföG-Zahlungen ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr geleistet werden oder eben auch, dass mittlerweile eben auch bei Unterhaltszahlungen eine deutlich höhere Bereitschaft besteht, Druck auszuüben, wenn Studierende ihre Regelstudienzeit überschreiten. Also diese Regelstudienzeit ist eine ganz große Ursache dafür, warum Studierende eben sehr viel mit ihrem Studium beschäftigt sind, was jetzt prinzipiell erstmal nicht schlecht ist, aber eben so viel, dass sie sich nicht gleichzeitig auch noch adäquat für ihre Interessen einsetzen können. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr großes Problem, weil nämlich ja darüber auch eigentlich erst der politische Druck ausgeübt werden könnte, um dieses Problem zu beheben.
Ja, was sind denn die Probleme, für die Studierende Ihrer Meinung nach auf die Straße gehen sollten? Was sind die drängendsten Probleme der Studierenden aktuell?
Also das drängendste Problem der Studierenden ist sicherlich im Moment der Wohnungsmarkt. Denn insbesondere an den Hochschulstandorten ist dieser besonders angespannt. Das gilt nicht für alle gleichmäßig, aber doch in der Tendenz in den Hochschulstandorten erhebliche Probleme. Und wenn wir zum Beispiel für ein WG-Zimmer in München 650 Euro einplanen müssen, dann wird es eigentlich für Personen, die eben zum Beispiel sich über BAföG finanzieren, gar nicht mehr möglich sein, in München zu studieren. Ich habe in letzter Zeit mehrere Freunde gehabt, die nach Berlin gezogen sind. Niemand hat direkt eine Wohnung gefunden, sondern die haben alle erst einmal für einen Monat hier eine Zwischenmiete, einen Monat dort eine Zwischenmiete, um dann sich ein halbes Jahr lang irgendwie über Wasser zu halten, um dann in diesem halben Jahr endlich eine feste Wohnung zu finden, die dann aber meistens immer noch eigentlich über ihrem Budget liegt und eigentlich unter ihren Anforderungen, was Größe und Zentralität angeht, liegt.
Ja, und mit den Studienbedingungen von Bachelor und Master, die in Bildungsstreiks der vergangenen Jahre immer wieder Thema waren, sind Sie mit denen mittlerweile zufriedener?
Ich glaube, da gibt es leider wenig Wissen, dass es mal besser war an manchen Stellen. Das sorgt, glaube ich, dafür, dass dieses Thema in Studierendenvertretungskreisen doch relativ präsent ist, aber eben nicht in der Fläche. Wir würden immer noch sagen, dass eben die gerade die Prüfungsdichte deutlich zu groß ist. Aber für viele Studierende ist das die Normalität geworden. Die kennen gar nicht mehr die Zeit, in der es nicht so schlecht war. Aber sicherlich, da ließe sich einiges verbessern. Und auch, was zum Beispiel das eigentliche Ziel der Bologna-Reform, also der Aufteilung in Bachelor und Master, erreichen sollte. Nämlich eben, dass man mit eigentlich einem Bachelor, den man an der einen Universität absolviert hat, einen Master an einer völlig anderen Universität absolvieren kann. Auch diese Vergleichbarkeit ist noch lange nicht ausreichend gegeben. Und es gibt immer noch gewaltige Hürden, einen Master an einer Universität anzufangen, an der man nicht auch den Bachelor absolviert hat.
Ja, das ist ja eigentlich auch ein internationales System, Bachelor und Master, was dann mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Gibt es denn Überlegungen oder Anstrengungen, sich da global zu vernetzen, jetzt auch mit dem anstehenden Weltstudententag?
Wir sind in der sogenannten European Students Union. Die besteht nicht nur aus Studierendenschaften etwa der Europäischen Union oder dergleichen, sondern eben genau des gesamten europäischen Hochschulraums. Also dem gesamten Gebiet der Bologna-Reform, eben genau, da wird genau darüber diskutiert, da wird genau darüber auch eine gemeinsame Position gefunden, die dann eben auch bestenfalls im Europäischen Parlament Gehör findet. Und da ist eben auch eine ganz zentrale Aufgabe von uns als studentischen Bundesverband, eben eine gemeinsame, zunächst einmal deutsche Position zu finden und dann eben gemeinsam mit den anderen europäischen Studierenden eben eine Gesamtstudierendenposition zu finden. Das ist nicht immer leicht, weil nämlich leider ja auch im europäischen Hochschulraum sind auch autoritäre Regime vertreten. Und da kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass die Studierendenorganisationen wirklich studentisch sind, sondern eben meistens der Regierung eben nahestehen. Aber da sorgen wir dafür für eine gemeinsame studentische Position, soweit das zumindest geht, und vertreten da auch gemeinsam die Interessen der Studierenden. Und eben ein ganz zentrales Anliegen ist dort, dass auch die soziale Dimension von Hochschulreformen berücksichtigt wird, eben nämlich auch, dass zum Beispiel genügend Wohnraum an Universitäten zur Verfügung gestellt werden soll und dergleichen.
Sebastian Zachrau vertritt die Interessen von deutschen Studierenden im Bundesverband des Freien Zusammenschlusses der Studentinnenschaften. Und er meint, das größte Problem der deutschen Studierenden ist aktuell, ein Zimmer oder eine Wohnung zu finden, das man vom BAföG-Satz auch bezahlen kann. Nach dem Weltstudententag geht es jetzt um die Jüngeren und um den bundesweiten Vorlesetag. Studien zeigen, dass rund einem Drittel der Kinder zu Hause kaum oder überhaupt nicht vorgelesen wird. Wie erreicht man diese Kinder und sorgt dafür, dass auch sie gute Bildungschancen haben? Eine Grundschule in Hamburg versucht es, indem sie einfach jeden Tag zum Vorlesetag gemacht hat. Und wie das geht, hat sich Ole Wackermann angesehen.
Das sind Tunjai, Michael und Mats. Die verteilen die Bücher. Und dann haben wir den Hörbuch-CD-Dienst. Das sind Eva und Nathalie. Dann mal los.
Siebtes Kapitel. Pippi geht in den Zirkus.
Hörbuchvorlesezeit in der Grundschule Langbarkheide in Hamburg. Die Schüler der dritten und vierten Klasse hören die Geschichte von Pippi Langstrumpf, gleiten währenddessen mit dem Lineal über den Text im Buch und versuchen so, sich die Wörter einzuprägen. Manchmal liest auch die Lehrerin vor, aber etwas bleibt gleich. Die Vorlesezeit gibt es jeden Morgen.
Immer wenn wir kommen, sind wir immer so müde. Und wenn wir jetzt das Hörbuch lesen machen, sind wir dann fit und können dann richtig anfangen zu lernen.
Lesen lernen in der Grundschule, das war auch schon früher wichtig. Neu ist aber, wie intensiv die Schule sich um das Thema kümmert, sagt Lehrerin Doris Lauch.
Und deswegen haben wir auch von vornherein, als wir angefangen haben mit dem Lesen, gleich gesagt, wir ziehen von allen Fächern was ab. Weil die Studien auch sagen, wer gut lesen kann, verbessert sich nicht nur in Deutsch, der verbessert sich in allen Fächern.
Dabei will die Schule auch versuchen auszugleichen, dass viele Schüler zu Hause nicht vorgelesen bekommen oder bei Eltern aufwachsen, die eine andere Sprache sprechen. Auch um diese Schüler besser zu erreichen, verändern sich die Lehrmethoden. In der Grundschule Langbarkheide geht es nicht Buchstabe für Buchstabe voran, sondern die Schüler werden relativ schnell mit längeren Texten konfrontiert. Keine Überforderung, sondern optimale Förderung, meint die Lehrerin.
Wir wollen ja, dass die Worte sozusagen wie Freunde werden, die man wiedererkennt. Dass man auch nicht mehr Buchstabe für Buchstabe und Silbe für Silbe liest, sondern dass man die Worte erkennt auch. Und wir Erwachsenen, wenn wir Texte lesen, wir gehen auch nicht Buchstabe für Buchstabe. Also das Hörbuchlesen, da geht es darum, dass die Kinder Tempo kriegen und so sage ich mal auch mal ein Wort überspringen, aber trotzdem im Fluss bleiben.
Hörbuchlesen, Vorlesetheater, Lesen im Tandem heißen die neuen Formen der Leseförderung, die seit einigen Jahren an Hamburger Grundschulen eingesetzt werden und die darauf abzielen, möglichst früh flüssig zu lesen. Das scheint durchaus zu wirken.
Ich gucke zwischendurch Fernsehen, aber abends immer bevor ich ins Bett gehe, lese ich dann noch Comics oder Bücher. Und dann schlafe ich irgendwie ein, dann bin ich zu müde. Und dann lese ich weiter am nächsten Tag.
Lesen ist richtig gut und ich freue mich, dass ich lesen kann.
Die Schüler wissen auch schon genau, wie wichtig Lesen sein wird, damit später ihre Berufswünsche in Erfüllung gehen.
Ich möchte Lehrerin werden, wenn ich groß bin.
Polizistin.
Man muss lesen können, wenn man eine Bewerbung schreiben möchte, zum Beispiel für Arbeit oder für eine Uni.
An der Grundschule Langbarkheide ist jeden Tag Vorlesetag. Trotzdem oder gerade deswegen beteiligt sich die Schule heute auch an der bundesweiten Aktion.
Wie die Leseförderung im Alltag an einer Schule in Hamburg aussieht, hat sich Ole Wackermann angesehen. Und auch im Ausland macht man sich Gedanken, wie man Kinder vom Bildschirm weg hin zum Lesen bekommt.
Campus und Karriere. International.
Man wird ja schnell süchtig nach diesen Häppchen auf dem Handy. Bei Facebook, WhatsApp oder Instagram kann man sich immer mal kurz zwischendurch ein paar Bilder, ein kurzes Video oder ein lustiges Meme angucken. Sich stattdessen ein ganzes Buch von vorne bis hinten durchzulesen, das kann einem dann dagegen schon mal vorkommen wie so ein Riesenberg Hauptspeise, von der man gar nicht so sicher ist, ob man sie überhaupt mag. Dann doch lieber wieder Häppchen auf dem Handy. Die New York Public Library hat sich für alle mehr oder weniger Häppchen- und Bildschirmsüchtigen da etwas ausgedacht. Sie veröffentlicht in ihrem Insta-Novels Auszüge aus Literaturklassikern, angereichert mit modernen Designs und portioniert in Insta-taugliche Häppchen.
Ein Häppchen, Weihnachtsmärchen, eins für die U-Bahn, eins light in der Mittagspause und ein Stück A Christmas Carol beim Schlangestehen im Supermarkt. Literatur goes Insta. Insta-Stories erzählen Geschichten und wohl nirgends gibt es mehr von ihnen als in einer Bücherei, erklärt Lynn Lobosch von der National Public Library in New York.
We have all the stories here at the library.
Wir haben alle Geschichten hier in der Bücherei. Doch in Zeiten von Kindle und sozialen Medien lockt die weltberühmte Bibliothek im Herzen von Manhattan immer weniger Nutzer der Generation Smartphone an. Also kommen die Bücher zu Ihnen, sagt die Leseberaterin der Bücherei. Wir holen sie gerne da ab, wo sie sind, wenn sie auf ihr Smartphone schauen und sich durch Instagram scrollen. Die Insta-Novels haben ihre eigene Sprache. Auszüge aus Klassikern sind es, virtuell gebunden durch modernes Design und musikalisches Intro. Die Public Library hat dafür extra eine Werbeagentur ins Boot geholt. Wir haben ganz kurze Stückchen ausgewählt und in kleine Teile portioniert und sie jungen Lesern unmerklich in ihren Alltag gelegt. Die Geschichten eignen sich perfekt für Instagram und die Haltung, die dahinter steckt. Du browst dich durch und verwendest nicht viel Zeit. Alice im Wunderland, Kafkas Verwandlung oder Edgar Allan Poes Rabe. Sie gehören zu den Geschichten von Hashtag Instanovels. Als das Projekt vor einem Jahr an den Start ging, war das Echo überwältigend.
Wildly successful.
Das war wahnsinnig erfolgreich. Wir hätten das nicht erwartet. Das war ein absoluter Hit.
Runaway Hit.
300.000 Leser pro Insta-Novel und über 130.000 neue Follower für den Instagram-Account der National Public Library. Die Kommentare überschlugen sich. Das Beste war für mich, wenn Leute schrieben, ich bin daran erinnert worden, wie schön es ist zu lesen. Und an noch etwas erinnern die Insta-Novels, meint auch Medienforscher Jeremy Kaplan.
These short little bites.
Wenn du diese kleinen Bissen von delikaten Geschichten visuell vor dir siehst, erinnern sie dich an die Kraft der Erzählung. Der Professor an der City University of New York setzt darauf, dass die kleinen Bissen am Ende vielen Lesern Appetit auf ganze Bücher machen. Ich glaube, dass das Pendel gerade wieder zurückschwingt. Die Leute werden wieder mehr lesen wollen. Sie merken, sie werden von den kleinen Bissen nicht satt. Social Media macht mich genauso wenig zufrieden wie Fast Food. Ich bin überzeugt davon, dass sie in ein paar Jahren wieder zum intensiven Lesen zurückkehren. Die Insta-Novels seien dafür so etwas wie ein Appetizer. Du hast sie immer dabei. In der Tasche, in deiner Hand. Und wenn dir danach ist, holst du dir einen Bissen. Und vielleicht bekommst du Hunger auf das ganze Buch.
Remind you to delve deeper into the book.
Antje Passenheim berichtete über den Hashtag InstaNovels. Vor einem Jahr hat die Bundesregierung eine nationale Strategie zur künstlichen Intelligenz beschlossen. Sie soll Deutschland zu einem führenden Standort machen bei der KI. Heute haben Forschungsministerin Anja Karliczek und Ministerkollegen eine Bilanz gezogen. Sie meinen, Deutschland sei auf dem richtigen Weg, während der Branchenverband Bitkom heute davor warnte, dass Deutschland den internationalen Anschluss verpasse. An der Fernuni Hagen ist man mittendrin in der Forschung zur KI.
Campus und Karriere. Labor.
An der Fernuniversität Hagen gibt es ein neues virtuelles Forschungslabor, das künstliche Intelligenz auf den Bildungsbereich übertragen möchte. Die KI soll Studierende dazu anleiten, ihr Studium möglichst effizient und schnell zu absolvieren. Und wie das funktionieren soll, hat sich Dirk Groß-Langenhoff angeschaut.
Alexa, kannst du mir bei meiner Hausarbeit helfen?
Das weiß ich leider nicht.
Auch wenn Alexa schon ziemlich intelligent ist, für den Bildungsbereich hat sie noch nicht die richtigen Skills. Das wollen die Bildungswissenschaftler an der Fernuniversität Hagen ändern. Die jetzt schon genutzte Lernumgebung Moodle soll um eine virtuelle Assistentin erweitert werden.
Hallo, mein Name ist Jona. KI fordert den Menschen heraus, über seine Einzigartigkeit nachzudenken. Intelligenz ist vielleicht nicht mehr nur ein menschliches Privileg.
Noch ist Juna nur eine Computerstimme ohne jegliche Intelligenz. Damit sich das ändert, arbeiten die Bildungswissenschaftler in Hagen mit dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Berlin zusammen. Informatiker speisen dafür jede Menge Daten ins System ein. Die Maschine soll als erstes lernen, wann Studienverläufe erfolgreich sind und wann sie zu Studienabbrüchen führen. Und sie soll sich auch darauf einstellen, wie ihr menschliches Gegenüber lernt. Eine individuelle Unterstützung, die in dieser Form an einer öffentlichen Universität bisher unmöglich ist. Informatiker Nils Pinkwart verfolgt einen Plan.
Sodass da die Chance besteht, dass sie vielleicht sowohl in einem einzelnen Modul ihres Studiengangs Inhalte gezeigt bekommen, die genau zu ihren Interessen, aber auch ihrem Kompetenzstand passen, andere Sachen vielleicht gar nicht machen müssen, weil das System schon bereits diagnostiziert hat durch Testen während eines Moduls, dass sie die nicht brauchen, andere Sachen vielleicht nochmal extra üben können, um eventuell Prüfungen besser schaffen zu können, aber auch auf den ganzen Studienverlauf bezogen. Wer sagt denn, dass das Ganze immer nach einem 0815-Schema gehen muss?
Bisher die Studienordnung. Doch die könnte sich individuell dem Studierenden anpassen, wenn die Maschine einen erfolgreicheren Studienverlauf auf anderem Wege prognostiziert. Doch dafür braucht man zunächst den gläsernen Studenten.
Zum Beispiel reden wir hier über das Aufzeichnen und Verfolgen von Lernaktivitäten, Learning Analytics, Educational Data Mining. Wir reden über automatisierte Auswertungs- und Betreuungsprozesse durch wissensbasierte Expertensysteme.
Die Fernuniversität in Hagen ist aufgrund von bereits bestehenden Datensammlungen ideal für das Forschungsprojekt, findet Friedrich Hesse. Er ist Direktor des übergeordneten Forschungsschwerpunktes Digitalisierung, Diversität und lebenslanges Lernen.
Wir haben in Hagen die größte Diversität an Studierenden, das kann man belegen, über das Alter, über das Ausmaß an Berufsbildung, was schon vorliegt, über Hochschulstudien. Dann haben wir in Hagen die größte Hochschule Deutschlands mit über 75.000 Studierenden. Und dann haben wir in Hagen aufgrund der Form, wie Lehren und Lernen realisiert ist, eine Institution, wo die Studierenden digitale Spuren hinterlassen.
Und diese Spuren sollen künftig genutzt werden, um die Studierenden gezielt und individuell beim Studium zu unterstützen. Dabei soll die künstliche Intelligenz auch vom Studierenden lernen, sagt die Bildungswissenschaftlerin Claudia de Witt, die das Forschungsprojekt in Hagen leitet. Sie erklärt, was passiert, nachdem sich der Studierende an seinen Rechner gesetzt hat.
Und dann erscheint der Recommender oder die digitale Assistenz, dem der Studierende dann Fragen stellen kann. Also da gucken wir natürlich, wo da die besonderen Schwierigkeiten sind und wir erhoffen uns natürlich anhand der Fragen, die der Studierende stellt, wo auch dann eben die Lücken sind.
Das heißt, die digitale Assistentin wird dem Studierenden sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit er die nächste Klausur besteht oder eben auch nicht. Die Forscher sind sich im Klaren darüber, dass eine so große und umfassende Datensammlung auch eine besondere Verantwortung bedeutet. Daher sollen auch ethische Richtlinien erarbeitet werden, denn die Entscheidung, welche Daten dem System preisgegeben werden und in welchem Umfang der Studierende die digitale Unterstützung in Anspruch nehmen möchte, soll bei ihm selbst liegen. Bis eine künstliche Intelligenz beim Schreiben von Hausarbeiten aber wirklich hilft, kann es noch 1 bis 2 Jahre dauern. Dann wollen die Forscher an der Fernuniversität in Hagen wenigstens soweit sein, dass ein digitaler Assistent zumindest mit Basiswissen und Literaturempfehlungen die Studierenden unterstützen kann.
Dirk Russ-Langenhoff berichtete über künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung. Das war Campus und Karriere für heute. Morgen geht es ab 14.05 Uhr um Erfahrungen mit hybrider Selbstständigkeit. So wird es in der Fachsprache genannt, wenn man eigentlich irgendwo angestellt ist und nebenher auch noch auf selbstständiger Basis ein bisschen Geld verdient. Welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt, in welcher Lebensphase es sich lohnen könnte, darüber nachzudenken und wie Ihre Erfahrungen mit der Selbstständigkeit im Nebenerwerb sind, das interessiert uns morgen ab 14.05 Uhr. Dann können Sie anrufen und mitdiskutieren oder Sie sprechen uns jetzt gleich schon auf den Anrufbeantworter. Sie können uns ab jetzt kostenfrei anrufen und auf unseren Anrufbeantworter sprechen unter 0800 4464 4464 oder Sie schicken uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Hier geht es nach den Nachrichten bei Corso Kunst und Pop gleich darum, dass Karikaturen in Gefahr sind. Mein Name ist Lena Sterz. Tschüss.
Deutschlandfunk. Campus und Karriere.